Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Abendblatt. Und wie immer ist Rechtsmediziner Klaus Püschel dabei. Als Rechtsmediziner mit jahrzehntelanger Erfahrung, unser Superexperte in Sachen Tod und Gewalt.
Moin Bettina und moin an unsere Zuhörer. Es mag mir erlaubt sein, zunächst einmal auf eine besonders interessante Neuigkeit für unsere Zuhörer hinzuweisen. Die interessiert natürlich vor allen Dingen auch die Leser unserer Bücher. Also, wir haben jetzt unseren zweiten Thriller fertig. Der ist im Buchhandel. Der Titel lautet übrigens Totenmoor. Ich sehe dich. Also, es geht um einen Serienmörder. Sehr spannend, wieder ein bisschen hart und Faszination Rechtsmedizin. Sehr empfehlenswert, finde ich. Und du?
Also ich finde es natürlich auch total spannend, wobei ich sagen muss, für unsere Verhältnisse ist das Buch eher ein bisschen soft, aber dafür richtig, richtig spannend. Also man muss sich nicht allzu sehr gruseln. Ich glaube, das ist ein guter Lesetipp, aber ich glaube, unsere Hörer möchten doch jetzt ganz viel von True Crime hören, wenig über Thriller. Und in dem Zusammenhang möchte ich über ein Schiffsunglück gerne mit dir reden.
Okay, also wieder unsere True Crime Routine. Allerdings mit einem ganz, ganz besonderen Fall. Ehrlich gesagt, auch wenn ich schon mit Tausenden von Todesfällen, Verbrechen und Unglücken zu tun hatte, da gibt es doch immer wieder solche, die mir ganz besonders im Gedächtnis bleiben. Unser heutiger Fall gehört dazu. Übrigens ein echt hamburgisches Thema, finde ich. Es geht um die Seefahrtschiffsunglücke. Und in diesem Fall waren gleich 12 Opfer zu beklagen. Das ist wirklich viel. Sie alle sind ertrunken. Hintergrund war ein dramatisches Schiffsunglück, über das später auch ein Dokumentarfilm gedreht wurde. Und der Titel dieses Films lautete, sehr dramatisch, Das Totenschiff.
Das Totenschiff, das klingt ja schon richtig gruselig. Auch wenn das Schiff bzw. dessen Wrack nie gefunden wurde, das ist irgendwo auf dem Meeresgrund im Golf von Biscaya vor der Küste Spaniens liegt, das gilt als sicher. Wir reden von dem Zementfrachter Scantrader, der am 11. September 1990 trotz eines schweren Sturms aus dem Hafen im spanischen Bilbao ausgelaufen ist.
Also versetzen wir uns gedanklich in die Weiten des Atlantischen Ozeans. Also wir sind im Golf von Biscaya, hast du ja schon gesagt, vor der Küste Spaniens. Es herrscht Südwestwindstärke 9, in Böen sogar bis Windstärke 11. Also das ist schon ziemlich viel. Das Meer tobt und schäumt, die Wellen erreichen Höhen von 8 Meter und mehr. Das ist wirklich heftig. Richtig haushohe Wellen. Entsprechend haben die Seewetterstationen in der Nähe vor diesem Sturm auch sehr gewarnt. Denn bei solchem Wetter ist der Atlantik nicht nur unberechenbar, der ist lebensgefährlich.
Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. mehrere andere Schiffe haben deshalb an jenem Morgen den Hafen überhaupt nicht verlassen. Aber die Scantrader, ein deutsches Schiff unter der Flagge Maltas, läuft trotzdem aus. An Bord des 89 Meter langen und 13,2 Meter breiten Frachters ist eine Besatzung, die aus 12 Seeleuten besteht. Es sind Männer aus Polen, Indien sowie 3 Deutsche. Geladen hat der Frachter, der auf dem Weg in die englische Hafenstadt Sharpness ist, 2.363 Tonnen Zement.
Dass dieses Schiff, anders als viele andere, trotz des heftigen Seegangs und der Warnungen ausgelaufen ist, hat folgenden Hintergrund. Wenn die Ladung, also in diesem Fall der Zement, nicht pünktlich an seinem Zielhafen ankommt, zahlt der Reeder für die Verspätung. Und das ist unter Umständen viel, viel Geld. Und diese Mehrkosten will man natürlich gerne vermeiden.
Und deshalb werden die Seeleute und das Schiff der Gefahr der tosenden See ausgesetzt? Offenbar hat der Reeder darauf spekuliert oder gehofft, dass trotzdem alles gut gehen wird, dass der Frachter heil ankommt. Aber es kommt ganz anders. 12 Stunden nach dem Auslaufen des Schiffes empfängt die englische Küstenwache das Signal eines Rettungsfloßes. Und es ist das der Scantrader. Doch abgesehen von dem Floß gibt es von nichts eine Spur, nicht von dem Frachter und auch nicht von den 12 Seeleuten. Am 15. Februar, also 4 Tage nachdem das letzte Signal des Frachters empfangen worden war, sagt der Geschäftsführer der verantwortlichen Hamburger Reederei, Zitat, wir rechnen mit dem Schlimmsten, 2 Tage suchen wir noch.
Ja, dazu muss man noch Folgendes sagen. Zu dem Zeitpunkt ist das Wetter dann noch schlechter geworden. Es herrscht eine außerordentlich dürftige Sicht. Also man sieht die Hand vor Augen fast nicht. Die Windstärke ist nach wie vor um 11. Bei solchen Windgeschwindigkeiten, da brüllt die See regelrecht, so nennt man das ja, also die See brüllt. Es entstehen sehr hohe Wellenberge. Das Wasser wird praktisch waagerecht weggeweht, regelrecht.
Und es geht noch weiter. Die Piloten der Suchflugzeuge berichten von inzwischen 20 Meter hohen Wellen. 2 Tage später wird dann eine leere Rettungsinsel des Hamburger Frachters in der Nähe von Bordeaux in Frankreich angespült. Danach werden auch noch weitere Gegenstände angespült, und zwar unter anderem 7 Rettungswesten. Nach 4 weiteren Tagen steht fest, dass die düstere Ahnung des Reedergeschäftsführers, dass man mit dem Schlimmsten rechne, zur erschütternden Gewissheit geworden ist, nämlich der Zementfrachter Scantrader, der seit Tagen vermisst wurde, ist im Golf von Biscaya bei stürmischer See gesunken, und zwar so schnell, dass für die Mannschaft überhaupt keine Zeit mehr blieb, einen Notruf abzusenden. Alle 12 Besatzungsmitglieder werden nun für tot erklärt.
Ja, das ist ja wirklich eine dramatische Geschichte. Einige Zeit später werden, wie ich finde, verständlicherweise Vorwürfe laut. Nämlich der 26 Jahre alte Frachter habe erhebliche Sicherheitsmängel aufgewiesen. Das ist ja jetzt der kritische Sicherheitsmängel. Und er sei zudem um etwa 300 Tonnen überladen gewesen. Das ist ja schon eine ganze Menge, mehr als 10% der Fracht.
Also 300 Tonnen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 300 Tonnen angeblich überladen. Das wäre also so viel, wie wenn ich das jetzt mal umrechnen darf, wie rund 100 Elefanten. Oder anders gesagt 120 bis 200 SUV.
Was du so alles berechnen kannst, woher kennst du das Gewicht von Elefanten? Bettina, du bist spitze.
Ja, ich habe mich mal sehr für Tiere und insbesondere auch für die afrikanischen interessiert. Da kriegt man so ein bisschen was mit und manches merke ich mir auch. Also nochmal zu dieser Zahl zurück, 300 Tonnen, ganz ehrlich. ich bin alles erfahren, andere als erfahren, was Schifffahrt betrifft, aber das hört sich für mich so an, als sei das ein sehr, sehr gefährliches Übergewicht. Solche Regeln, wie viel welches Schiff maximal geladen haben darf, die gibt es ja sicherlich nicht einfach so. Da geht es um Sicherheit, darum, dass das Schiff nicht zu schwer sein darf, damit es nicht zu tief im Wasser liegt und Wellen übers Deck schlagen und dann ins Schiff eindringen können. Das hat ja alles seine Berechtigung.
Das ist das eine, da hast du recht. Außerdem sollen solche Obergrenzen auch deshalb eingehalten werden, damit das Schiff auch bei starkem Seegang stabil, ja, durch die Wellen fliegt, stabil im Wasser liegt und sich nicht zu sehr zur Seite neigen darf, also Schlagseite bekommt, denn dann bestünde die Gefahr, dass es kentert.
Es geht also nicht nur darum, wie viel geladen ist, sondern auch darum, wo die Ladung verstaut ist. Also wie tief im Schiffsrumpf, damit für eine stabile Lage des Schiffs gesorgt ist. Deshalb wird ja in den allermeisten Fällen bei solchen Schiffen auch Ballast geladen. Der wird ganz unten im Rumpf verstaut und sorgt dafür, dass das Schiff eben ruhig und stabil im Wasser liegt und die Gefahr, dass es sich zur Seite neigt, möglichst ausgeschlossen wird.
Ja, und genau diese Regeln seien bei der Scantrader missachtet worden. So heißt das später. Ein Experte von der Abteilung Seeschifffahrt des öffentlichen Transportverkehrs kritisiert, das war kein tragischer Unfall, sondern, ja.
Ja, offenbar ist es wirklich eine fahrlässige Geschichte gewesen oder man hat jedenfalls die Regeln nicht in der gebotenen Weise eingehalten. Deshalb kommt es dann schließlich im Jahr 1997 in Hamburg zu einem Prozess gegen den zuständigen Reeder. Das ist ein 67 Jahre alter Mann. Außerdem sitzt sein damals 39 Jahre alter Sohn mit auf der Anklagebank, der seinerzeit Geschäftsführer der Reederei ist, sowie ein weiterer Geschäftsführer. Und dieser Mann ist 57 Jahre alt. Der Vorwurf gegen die Angeklagten lautet auf gefährlichen Eingriff in den Schiffsverkehr. Dieser Straftatbestand besteht, wenn jemand die Sicherheit des Schiffsverkehrs beeinträchtigt und dadurch, ich zitiere, Leib oder Leben eines anderen oder fremde Sachen von erheblichem Wert gefährdet. Und eine solche Tat ist mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bedroht.
Also wenn ich mich recht entsinne, Bettina, waren diese Männer doch ursprünglich sogar wegen Mordes angeklagt. War das nicht so, oder?
Das stimmt tatsächlich. Die Staatsanwaltschaft hatte nach umfangreichen Ermittlungen Anklage wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes und zwar aus Habgier gegen die Männer erhoben. Der Vorwurf war, sie sollen dem Kapitän des Schiffes die Stabilitätsunterlagen vorenthalten und für die Fahrt der Scantrader eine zu große Ladung geordert haben oder angeordnet haben. Und dann, das so lauteten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ursprünglich, sei das Schiff daraufhin wegen Überladung gesunken. Und den Tod der 12 Besatzungsmitglieder hätten die Inhaber der Reederei sowie die beiden Geschäftsführer dann billigend in Kauf genommen, hieß es ursprünglich.
Ja, harter Tobak, das ging also um Mord ursprünglich oder doch nicht. Jedenfalls beginnt mit dieser Anklage ein ja längeres juristisches Tauziehen, wie dieser Fall denn nun richtig einzuordnen sei.
Das ist richtig. Also wie gesagt, die Anklage war ursprünglich auf Mord, aber das Landgericht, das zuständige damalige Landgericht, lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft wiederum Beschwerde ein, über die das Oberlandesgericht entschied. Und das hat dann festgestellt, dass es nicht auszuschließen sei, dass die Scantrader auch ohne Überladung in diesem Sturm gesunken wäre. So kam es dann schließlich zu einem Prozess nicht mehr wegen Mordes, so wie die Staatsanwaltschaft das ursprünglich eingeschätzt hatte, sondern nur noch wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Und dieser Prozess wurde dann vor dem Amtsgericht verhandelt. Ich habe das damals in meiner Berichterstattung über den Prozess so formuliert: Der Tod der 12 Seeleute blieb in dem Verfahren ein Randaspekt. Andere Dinge wie technische Daten und dergleichen spielten eine größere Rolle. Aber wir in unserem Podcast wollen es jetzt bitte anders machen, denn dieser Tod von 12 Männern auf dem Meer und dann in einem solchen Sturm, der ist doch wirklich tragisch.
Also ich kann dazu nur sagen, dass von meinem eigenen Rechtsempfinden her da auch durchaus Schuld zu suchen oder zuzuordnen ist, sei es beim Captain oder auch beim Reeder bzw. Geschäftsführer. Also die Leute, die da den Befehl gegeben haben, dass das Schiff ausläuft, die haben doch ganz klar das Leben der Besatzung aufs Spiel gesetzt, finde ich.
Also das ist jetzt deine Einschätzung, ja, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber juristisch ist das natürlich alles ein bisschen komplizierter.
Ja gut, ich bin ja zum Glück kein Jurist, sondern nur Rechtsmediziner. Also ich glaube,
wie ist denn das jetzt mit dem Tod dieser Leute? Also wenn wir hören, die sind ertrunken und davon muss man ja ausgehen in diesem Fall, was passiert da?
Naja, erstmal müssen wir uns jetzt mal vorstellen, wie die Mannschaft der Scantrader bei Windstärken bis 11 immer mehr mit hohen Wellen gekämpft hat. Die sind sicherlich weit über das Schiff rübergewalzt sozusagen. Die Seeleute waren natürlich einerseits durchnässt, andererseits auch abgekämpft, weil sie versucht haben, trotz des Orkans den Frachter irgendwie auf Kurs zu halten. Und die Wellen werden dann immer höher, das Schiff schlingert hin und her. Und dann ist es ganz offensichtlich sehr schnell gesunken. Und die Rettungsinsel, jedenfalls die, die man gefunden hat, war nicht benannt. Die Schwimmwesten waren offensichtlich auch nicht am Körper, jedenfalls die, die man gefunden hat. Und ich gehe davon aus, es ist nicht zu einem geordneten Rettungsvorgang mit Hilfe von Schwimmwesten und Rettungsboot gekommen, sondern die Besatzung fand sich dann plötzlich im Wasser und den hohen Wellen ausgesetzt. So hat dieser Ertrinkungsvorgang dann begonnen.
Also Tatsache ist ja, dass man die toten Seeleute nie gefunden hat, aber es scheint eben klar, was ihr Schicksal war, dass sie, wie wir schon gesagt haben, nämlich ertrunken sind. Klaus, wie läuft das ab? Ertrinken? Das ist doch ein qualvoller Tod?
Ja, also über Ertrinken könnte ich jetzt hier eine ganze Vorlesung halten. Das gehörte zu meinen wissenschaftlichen Spezialthemen. Da haben wir tatsächlich in Hamburg viele Untersuchungen dazu abgeliefert. Es gibt ja im Norden von Deutschland hier sehr viele Gewässer. Deswegen ist der Ertrinkungstod alltäglich. Denk nur mal an die Flüsse, die wir hier haben, zum Beispiel die Elbe. Auch jetzt liest du ständig, dass Menschen in der Elbe ertrinken. Dann haben wir in der Nähe auch die Nordsee und die gehört auch zu unserem Einzugsbereich der Hamburger Rechtsmedizin, also die Nordseeküste und die Mündung von Elbe und Weser mit den Städten zum Beispiel Cuxhaven, Bremerhaven oder auch der Insel Helgoland. Das ist unser Arbeitsbereich und hier haben wir wirklich viele Ertrunkene.
Was läuft denn dabei ab? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt keine Vorlesung, aber vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen.
Ja, du wolltest es ja sonst immer gar nicht so genau wissen. Also der klassische Ertrinkungsvorgang, der dauert so etwa 3 bis 5 Minuten. Das ist so ähnlich wie beim Ersticken, ohne Wasser oder nicht unter Wasser. Aber es sind natürlich viele Begleitbefunde zu berücksichtigen. Man muss überlegen, ob die Leute tatsächlich vielleicht eine Schwimmweste anhaben, in einem Boot sind, ob sie schwimmen können und wie lange sie noch schwimmen können bei den hohen Wellen. Also dadurch wird so ein Ablauf modifiziert und kann auch deutlich länger dauern. Das eigentliche Ertrinken läuft dann so ab, dass der Mensch, der zunächst einmal versucht hat, an der Wasseroberfläche zu bleiben, dann doch untersinkt und dann unter Wasser Flüssigkeit einatmet und dann kommt die Flüssigkeit tatsächlich in die Lunge. In einzelnen Fällen gibt es allerdings auch einen Krampf, so im Bereich des Kehlkopfes, so dass die Ertrinkungsflüssigkeit zunächst nicht in die Lunge geht. Aber klassisch ja, und dann läuft der Erstickungsvorgang phasenhaft ab. Wolltest du die Phasen jetzt auch noch genau wissen?
Also ich wollte eigentlich, versuche ich mir vorzustellen, oder vielleicht versuche ich mir lieber nicht vorzustellen, das Wasser dringt in die Lunge und verhindert logischerweise dadurch, dass man weiter atmet, und das ist quälend.
Ja, man atmet eben doch weiter und atmet immer mehr Wasser ein und es steht dann keine Luft und damit kein Sauerstoff mehr zur Verfügung, und die Organe, die vom Sauerstoff abhängig sind, also zunächst einmal das Gehirn und das Herz, fangen dann an zu versagen, und die zeitliche Limitation, wenn erst der Körper ganz unter Wasser ist, liegt in der Größenordnung 5 Minuten. Wenn es sehr, sehr kalt ist, dauert es auch ein bisschen länger, bis zum Eintritt des Hirntodes.
Aber zunächst wäre doch der Reflex, wenn man ins Wasser gerät, unter Wasser gerät, dass man erstmal versucht, die Luft anzuhalten. Aber das geht natürlich nicht ewig.
Das geht so maximal 1 Minute. Ja, und dann muss man zwangsweise einatmen und atmet das Wasser ein.
Also in Filmen wird es häufig so dargestellt, also ich rede jetzt beispielsweise von Spielfilmen, dass die Menschen dann sich hektisch im Wasser bewegen, um Hilfe schreien, winken. Ist das vorstellbar? Also ich meine, aus Sicht des Profis?
Naja, wir wollen das Ganze ja ernst nehmen, aber das macht natürlich im Atlantik keinen Sinn. Und ich bin ja schon davon ausgegangen, dass der Kampf sozusagen gegen das Element Wasser verloren war und dass der Körper untergesunken ist. Und dann kommt es eben zum Ersticken unter Wasser, zum Ertrinkungsvorgang. Während des Ertrinkens treten noch Phasen auf, in denen Krämpfe auftreten, bevor das Gehirn dann tatsächlich nach Ablauf von 3 bis 5 Minuten so stark geschädigt ist, dass keine Chance zur Wiederbelebung besteht. Und natürlich im Atlantischen Ozean sowieso nicht. Qualvoll ist das Ertrinken nur so lange, wie man tatsächlich an der Wasseroberfläche gegen das Untersinken kämpft, also versucht zu schwimmen. Und dann ganz kurze Zeit, wenn man auch unter Wasser die Luft anhält. Insgesamt, ich will das jetzt nicht beschönigen, aber ist das eine sehr kurze Zeit. Ja, also kein besonders langdauernder, qualvoller Sterbeprozess. Er geht mit Ersticken einher, aber der Ablauf ist relativ schnell.
Also, aber kann man das so sagen, tatsächlich dieses, geht der Mensch am Ende einfach unter, ganz still? Nichts mit Hektik und nichts mit Winken, sondern es ist eher ein
unter Wasser wird nicht mehr gewunken. An der Oberfläche versucht er irgendwie tatsächlich eine Rettung zu erreichen. Das macht immer im Atlantischen Ozean keinen Sinn. Wir sind nicht in der Badeanstalt oder am Flussufer. Und wenn der Körper dann erst unter Wasser ist, sinkt er in aller Regel immer tiefer runter. Und verschwindet dann sozusagen. Und das ist ja auch hier passiert. Man kann davon ausgehen, dass die Körper tatsächlich letztlich zum Meeresgrund hinsinken. Das Weitere muss man sich auch nicht ganz im Detail vorstellen. Natürlich kommt es auch dazu, dass der Körper über den Meeresgrund dann weiter treibt, dass zum Teil da Tiere sich an diesem Körper zu schaffen machen, und letztlich bleiben Knochen über, die aber auch im Laufe der Zeit vergehen. Also diese Körper verschwinden letztlich im Ozean.
Kommen wir nun zu diesem Exkurs, beziehungsweise nach diesem Exkurs zurück zum Prozess um den Untergang des Scantrader. Mit dem Sinken des Schiffes war ja auch das Schicksal von 12 Menschen besiegelt, das haben wir ja gerade erörtert. Und obwohl es in dem Verfahren in erster Linie um die Frage der Verantwortlichkeit für das Kentern des Schiffes im Golf von Biscaya an diesem 11. Februar 1990 ging, da ging es dann aber tatsächlich im Prozess dann viel um technische Daten, um Ladekapazitäten, um die Aufgabenverteilung. Aber trotz dieser ganzen Zahlen, um die es da ging, um technische Aspekte, habe ich dann in Erinnerung, dass der damalige Amtsrichter über den eigentlichen Prozessstoff hinaus dann doch die Opfer zumindest in Erinnerung bringen wollte. Er hat nämlich gesagt, ich zitiere, es war ein sehr bedauerlicher Unfall, bei dem 12 Menschen ums Leben kamen. Und das Einzige, was den Angehörigen blieb, war die Versicherung, die, also mit anderen Worten eine Zahlung, die es nach Aktenlage zwar an die Familien der deutschen und polnischen Besatzungsmitglieder ausgezahlt worden, aber dann stellte der Richter die Frage, wie ist das mit den indischen Besatzungsmitgliedern?
Ehrlich gesagt, das würde mich auch sehr interessieren, ob das Geld nach Indien gelangt wird. Ich befürchte nicht. Und dann fragt man, wer es in die Tasche gesteckt hat.
Jedenfalls wurde die Frage, wo dieses Geld geblieben ist und ob das ausgezahlt wurde von den Angeklagten, nicht wirklich beantwortet.
Bettina, erzähl mal, du warst ja dabei. Wie haben die Angeklagten sich denn ansonsten persönlich geäußert zu diesen offenen Fragen?
Also von den drei Herren auf der Anklagebank. Also wir erinnern uns, das war ein Reeder, sein Sohn, sowie der Geschäftsführer einer für die Beladung des Scantrader verantwortlichen Firma. Da hat sich von diesen drei Herren nur einer über das Schicksal der Besatzung des Scantrader geäußert. Der mitangeklagte Geschäftsführer sagte nämlich, unabhängig von dem Ausgang dieses Verfahrens möchte ich mein tiefstes Bedauern darüber ausdrücken, dass nicht die Angehörigen aller Opfer Geld aus der Versicherung bekommen haben. Aber der Reeder und sein Sohn, die wollten den Aspekt der Versicherungssumme, aus denen 1,25 Millionen Mark ausgezahlt worden sein sollen, die wollen sie lieber aus dem Verfahren heraushalten, erklärte der Junior damals gleich für beide. Wir erinnern uns, wir reden jetzt über das Jahr 1997, in dem der Prozess stattfindet. Der Untergang war 1990, also 1,2 Millionen Mark war schon eine ganze Masse Geld.
Also das ist ja doch eine ziemlich traurige Geschichte, auch dieser Aspekt mit dem Geld, von den Menschenleben ganz zu schweigen und dann, wie die Angeklagten sich da raushalten konnten, wie sie ihren Kopf aus der Schlinge gezogen haben. Bettina, erzähl nochmal, worauf liegt denn nun für diese Angeklagten der Fokus? Ja, worum geht's für die?
Also insbesondere bei dem Vater und dem Sohn, also dem angeklagten Reeder und dem Sohn, erinnere ich, dass sie darüber sprechen wollten, dass sie von einer mangelnden Qualifikation des Kapitäns und des Steuermanns, die im Prozess dann auch Thema waren, dass sie davon nichts gewusst haben wollen. Ebenso wenig seien sie darüber in Kenntnis gewesen, dass das Schiff erhebliche Mängel aufwies. Außerdem nicht, dass Stabilitätsunterlagen auf dem Frachter fehlten. Und sie wollen auch nicht gewusst haben, dass die Scantrader offenbar regelmäßig zu viel Ladung aufnahmen.
Ja, das klingt ja für mich schon mal auch nach einigen Schutzbehauptungen. Die Reeder wussten ja offenbar von nichts, wenn sie andererseits eigentlich für die Qualität des Schiffes und die Qualifikation der Besatzung doch eine Mitverantwortung getragen haben. Also nochmal, diese im Prinzip regelmäßige Überladung um etwa 300 Tonnen, die hat doch eine ganz konkrete Gefährdung des Schiffes und der Besatzung begründet, so wie die Staatsanwaltschaft das auch angeklagt hat, finde ich jedenfalls.
Also genau darum dreht es sich im Kern in diesem Verfahren, also die konkrete Gefährdung des Schiffes beziehungsweise die der Besatzung. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob es sein kann, dass die Reeder und der Geschäftsführer von einer solchen Überlastung, also Überladung, wenn es sie denn wirklich regelmäßig gegeben haben sollte, dass sie davon überhaupt nichts wussten. Und dazu hat dann der Reeder damals im Prozess gesagt, es ist nicht so, wie es scheint. Mit der Befrachtung hatten wir gar nichts zu tun. Und außerdem beschwerte er sich, ich werde hier seit Jahren verfolgt. Es wird so dargestellt, als wenn ich das größte Schwein bin.
Also für mich klingt das so, als halte der sich für unschuldig und stellt sich als Unschuldslamm dar.
Also jedenfalls für bedauernswert, ja, du hast recht, so würde ich das auch verstehen. Auch der Sohn des Reeders, immerhin eine Weile lang Geschäftsführer der Reederei, der hat jede Verantwortung für eine Überladung des Scantrader weit von sich gewiesen. Er, der damals 37-Jährige, sagte, ich zitiere, um die Ladekapazität habe ich mich nicht gekümmert. Und das hat er Amtsrichter ihm damals aber nicht abgenommen. Der hat dann entgegnet, dass sie das nicht gewusst haben. Das glaube ich ihnen nicht. Dazu muss man übrigens sagen, dass der Amtsrichter selber Inhaber eines Kapitänspatentes war. Also der kannte sich schon so ein bisschen aus oder vielleicht auch ein bisschen mehr aus. Und Fazit bleibt aber, dass der Angeklagte darauf bestanden hat, dass er davon nichts gewusst haben will, beziehungsweise dass er sich nicht darum gekümmert haben will, dass er also im Ergebnis unschuldig sei. Interessant war noch, dass er viel lieber darüber geredet hat, wie es um seine finanziellen Verhältnisse bestellt sei. Quintessenz nach seiner Aussage, er war mittellos. Er habe seine Freundin regelmäßig um Geld bitten müssen, und zwar wenn er auch nur zum Friseur wollte. So hat er das damals ausgedrückt.
Da kommen mir fast die Tränen. No? Aber zur Sache lieber. Es gab noch diesen dritten Angeklagten, den Geschäftsführer, der für die Beladung der Scantrader verantwortlichen Firma. Der muss es doch gewusst haben. Wie hat der sich geäußert?
Also dieser 57-jährige Angeklagte räumte zwar ein, regelmäßig angeordnet zu haben, dass 2400 Tonnen Zement bereitzustellen seien. Also tatsächlich eine Menge, die die offiziellen Ladekapazitäten überschritt. Der Angeklagte sagte dann aber weiter, wie viel an Bord genommen werden von diesen bereitgestellten 2400 Tonnen Zement, das hat der Kapitän bestimmt. Es ist aber fraglich, wie weit dieser Kapitän dann tatsächlich eine Entscheidungsbefugnis hatte. Einer der Anwälte hat dann das so formuliert, es steht ja im Raum, dass die Kapitäne unter Druck gesetzt wurden, ständig mehr zu laden, als in Klammern, als sie hätten laden dürfen.
Das finde ich auch naheliegend, ehrlich gesagt, wenn da 2400 Tonnen Zement angeliefert werden, dann ist es für mich auch logisch, dass die an Bord genommen werden. Das ist doch naheliegend, dass der Kapitän dann so agiert.
Beziehungsweise, dass er im Glauben ist, er müsse so agieren.
Naja, also dass der Kapitän entscheidet, das ist mir schon irgendwie bewusst. Aber wie gesagt, wenn das da alles sozusagen zum Beladen bereitgestellt wird, dann denke ich, nimmt er das auch mit. Übrigens, es war doch so, dass wenige Monate vor dem Untergang der Scantrader ein anderer Kapitän entlassen worden war. Hatte der sich geweigert, mehr zu laden, als es nach den Stabilitätsunterlagen zulässig war?
Also das ist damals im Prozess nicht geklärt worden. Jedenfalls, sein Nachfolger ließ sich offenbar von bestimmten Notwendigkeiten bzw. Mängeln nicht so sehr erschüttern, obwohl die Scantrader auf der letzten Fahrt vor ihrem Untergang leckgeschlagen war, ließ dieser Kapitän das Schiff dann erneut auslaufen. Außerdem, und jetzt wird's wirklich interessant und oder noch interessanter, hatte er polizeilichen Ermittlungen zufolge noch nicht einmal das erforderliche Patent für große Fahrt. Da wundert man sich dann, warum der da für solche Touren eingestellt worden ist, wenn es über den Atlantik gehen soll.
Ja, ehrlich gesagt, da muss man doch seine Papiere prüfen. Man fragt sich, wie kriegt der den Job?
Ja, in der Tat drängt sich die Frage aus und es geht aber noch weiter. Ein Ermittlungsbeamter hat nämlich in dem Prozess als Zeuge gesagt, und der Steuermann kriegte, als er eingestellt wurde, schon seit 2 Jahren eine Berufsunfähigkeitsrente. Warum Berufsunfähigkeitsrente? Das hat der Ermittlungsbeamte dann gleich weiter erklärt. Ich zitiere wieder. Der war hochgradig schizophren. Ohne seine Medikamente war er nicht mehr in der Lage, seine Hose aus- und anzuziehen.
Also, das klingt jetzt wirklich völlig unverständlich, schlägt dem fast den Boden aus.
Aber Klaus, du bist ja also vielleicht kein Psychologe, aber trotzdem Mediziner und insofern also vom Fach. Wenn das wirklich wahr sein sollte, dass der Steuermann unter Schizophrenie litt, dann wäre das doch sicher eine erhebliche Beeinträchtigung für die Sicherheit an Bord gewesen, oder?
Naja, klar, vor allen Dingen, wenn man sich anhört, was da in der Zeugenaussage berichtet wurde. Demnach war ja dieser Kapitän wirklich psychisch und auch körperlich alles andere als fit. Bei dem musste man ja ständig damit rechnen, dass der Ausfall hat, dass er Fehler macht. Und speziell in so kritischen Situationen, stell dir das mal vor, höchste Wellen sozusagen, schwerster Sturm, die psychiatrische Erkrankung wird für ihn natürlich eine hochgradige Einschränkung bedeuten und er kann in dieser Situation natürlich die anderen Leute an Bord nicht ordentlich anleiten. Er kann das Schiff nicht führen als Steuermann. Und um das mal juristisch zu sagen, der ist steuerungsunfähig. Ja, das ist ja ein juristischer Begriff. Allerdings soll der eigentlich anders angewendet werden. Aber hier passt er, glaube ich, wirklich.
Also das kann man ja sogar als Wortspiel benutzen. Der Steuermann, der steuerungsunfähig ist,
und
das hat
ja,
was.
Und gerade in einem Prozess, in diesem Prozess. Also für mich völlig klar eine Situation, steuerungsunfähig. Ich finde allerdings dann auch, naja, darum geht's nicht, schuldunfähig. Das gilt aber gerade nicht für den Geschäftsführer der Firma und für die beiden Reeder. Die waren sicher nicht steuerungsunfähig und schuldunfähig. Ganz im Gegenteil. Ich finde, die waren verantwortlich für das, was da geschehen ist. Aber du bist jetzt weiter dran. Erzähl mal, Bettina, der Prozess hat dann doch mit einem Freispruch für 2 der Angeklagten geendet. Verstehe ich wirklich nicht. Und mit der Verurteilung des Reeders, allerdings ziemlich milde. Wie war das genau in diesem ersten Prozess?
Also der 67 Jahre alte Reeder, der Scantrader, der erhielt 1 Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Und zwar wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Sein Sohn und der dritte Angeklagte wurden freigesprochen. Also natürlich ist es eine Entscheidung, die auf den ersten Blick dem Ausmaß des Unglücks mit 12 Opfern, also sehr wahrscheinlich Ertrunkenen oder ganz sicher Ertrunkenen, nicht angemessen erscheinen mag. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann war es doch ein Urteil mit besonderer Tragweite.
Ja, das ist wirklich etwas Besonderes. Das habe ich auch erst in dieser Situation verstanden gelernt. Es war das erste Mal in der Rechtsgeschichte, dass ein Reeder mit in die Verantwortung über die Schiffsführung genommen wurde, oder?
Genau so war es. Und darauf hat auch der Richter in der Urteilsbegründung hingewiesen. Übrigens noch eine weitere Information zum Urteil. Der Reeder, der ja verurteilt worden ist, musste als Bewährungsauflage 20.000 Mark damals Geldbuße bezahlen. Und das ist jetzt natürlich wieder eine sinnige Entscheidung zugunsten der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger.
Also 12 Menschenleben, gesunkenes Schiff. Ich finde, das ist sehr, sehr milde. Die Staatsanwaltschaft hatte doch immerhin 2,5 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Bettina, was haben denn die anderen Plädoyers ergeben?
Also nach den Plädoyers, du hast ganz richtig gesagt, 2,5 Jahre Freiheitsstrafe. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt. Nach den Plädoyers hatten der Reeder und sein Sohn dann erstmals im Prozess um den Untergang des Frachters Scantrader doch so etwas wie Betroffenheit gezeigt. Und zwar erklärte der Senior, ich zitiere, ich bedauere den Tod der Seeleute. Und sein Sohn ergänzte, das ist hier vielleicht nicht deutlich herausgekommen, dass der Untergang eine Tragödie ist, die auch mich sehr betroffen gemacht hat. Noch vielleicht ein paar ergänzende Details aus dem Prozess. Ein Sachverständiger hatte noch erklärt, dass es reiner Zufall gewesen sei, dass die Scantrader nicht schon vorher gekentert ist. Also nicht im Sturm, nicht bei so hohen Wellen. Also das hätte möglicherweise schon viel früher passieren können.
Ja, meine Erinnerung ist da auch noch ganz gut zu dieser Berichterstattung, was die Fachleute dazu gesagt haben. Es war offenbar richtig schlecht um die Stabilität dieses 26 Jahre alten Schiffs bestellt, das erst 9 Monate vor seinem Untergang, zu dem er noch in diesen Zementfrachter umgebaut wurde. Die Werft war wirklich sehr besorgt nach diesem Umbau und hat den Reeder schriftlich, schon sehr ungewöhnlich, schriftlich auf die Notwendigkeit hingewiesen, bei einer maximalen Ladekapazität von 2200 Tonnen Zement, vor allem auch 195 Tonnen Ballast an Bord zu nehmen. Das muss jetzt schon nochmal erklärt werden, Bettina. Also der Ballast, das ist ja nun gerade nicht der Zement, der als Ladung genommen wird, ne?
Genau, also diese Tatsache, dass es auch noch um Ballast gegangen ist, beziehungsweise dass dieser notwendig gewesen wäre, das hatte der Richter dann auch noch in der Urteilsbegründung aufgegriffen. Er sagte nämlich weiter, der Reeder wusste also, dass die Gefahr des Kenterns bestand und deshalb sei der Reeder mit in die Verantwortung für den Untergang zu nehmen. Denn trotz dieser klaren Warnung, dass man eben Ballast hätte laden müssen, um das Schiff stabil zu halten, damit es also sich nicht zu sehr auf die Seite neigt, da waren tatsächlich trotz dieser klaren Warnung regelmäßig statt des Ballastes rund 200 Tonnen Zement zu viel geladen worden. Und dazu hat der Richter dann gesagt, alle drei Angeklagten, wieder Zitat, waren am Gewinn interessiert.
Aber Bettina, der Richter stellte auch fest, dass im Gegensatz zum Reeder, dessen Sohn sowie dem dritten Angeklagten nicht nachgewiesen werden könne, dass sie in Kenntnis der Stabilitätsprobleme die zu große Beladung des Schiffes angeordnet hatten. Deswegen sind die beiden freigesprochen worden, ne?
Das stimmt. Alle drei Angeklagten hatten stets darauf verwiesen, dass der Kapitän eines Schiffes für dessen Sicherheit und die Beladung zuständig sei. Doch der Kapitän des Unglücksfrachters, der hatte ja nicht das notwendige Patent für große Fahrt besessen und kaum Erfahrung, betonte der Richter weiter. Er sagte außerdem, ich zitiere wieder, es ist die Frage, ob er überhaupt in der Lage war, die Unterlagen richtig zu lesen und die Gefahren zu erkennen. Zudem habe heute, also wir reden von 1997, also zum Zeitpunkt des Prozesses, im Zeitalter von Telefon und Funk der Rede eines Schiffes, wieder Zitat des Richters, gewaltigen Einfluss auf die Kapitän. Er greift erheblich in die Verantwortungskompetenz ein.
Gut, also deswegen wurde der Reeder auch verurteilt, aber eben zu nur einem Jahr und dann diesen Bewährungsauflagen. Bettina, später gab es in dieser Sache noch einen zweiten Prozess, nämlich die Berufungsverhandlung. Dazu kam es unter anderem deshalb, weil sich der Reeder im Amtsgerichtsprozess zu Unrecht verurteilt fühlte. Er meinte, er müsse freigesprochen werden. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt einmal gerne zitieren, was französische Fischer sagen. Ja, das ist dort ein gängiges Sprichwort. Die sagen, in der Biskaya stirbt man schneller. Das könnte fast ein Spruch aus der Gerichtsmedizin sein. Die Stürme dort sind nämlich viel gewaltiger als anderswo, die Wellen viel höher. Für die Schiffe ist es extrem gefährlich.
Ja, und mit dieser Gefahr für die Schiffe ist es natürlich auch gefährlich für die Seeleute. Aber ebenso wie im ersten Prozess ging es auch vor dem Landgericht, also dann in der zweiten Instanz, nur am Rande um den Tod der 12 Besatzungsmitglieder der Scantrader. Vielmehr ging es um die konkrete Verantwortlichkeit für die Befrachtung des Schiffes, um Ladekapazitäten. Und hier wurde dann den Angeklagten wiederum vorgeworfen, sie hätten aus Profitsucht die permanente Überladung des Schiffes angeordnet und damit Ladung und das Leben der Besatzung gefährdet. Ja, maximal 2215 Tonnen Fracht. Im Winter 2115 und in jedem Fall 200 Tonnen Ballast. So lauteten eigentlich die Vorgaben für den Zementfrachter. Doch tatsächlich sei die Scantrader stets auf Anweisung der Reeder überladen gefahren. So hieß es ja auch im Amtsgerichtsurteil. Und weiter hieß es dort, bei 24 Reisen war die Scantrader der Gefahr des Kentern ausgesetzt und bei ihrem Untergang hatte sie tatsächlich statt der maximal angeordneten 2215 Tonnen Fracht 2363 Tonnen geladen und zwar dann ohne Ballast.
Und im Prozess vor dem Landgericht gab es dann doch ein Hin und Her zwischen den Angeklagten, wer für die Überladung verantwortlich sei. Außerdem stellten zumindest zwei der Angeklagten, nämlich der Reeder und sein Sohn, es so dar, als seien sie in sehr prekären finanziellen Verhältnissen. Also da ging es mehr um sie selber und schon gar nicht mehr um die 12 toten Seeleute.
Das ist tatsächlich sehr präzise zusammengefasst. Also ich erinnere mich, dass ich das viel lieber über ihre Verantwortlichkeit, Vater und Sohn auf der Anklagebank über ihre finanzielle Lage reden wollten. Der frühere Geschäftsführer der Reederei sagte zum Beispiel, ich muss mir permanent Sorgen um meine Zukunft machen. Und der Senior erzählte sogar, er habe den Offenbarungseid geleistet.
Naja, aber erst nach dem Tod der Seeleute, muss man ja auch nochmal wieder festhalten. In dem Prozess ging es doch maßgeblich um andere Zahlen. Das hast du ja auch schon erwähnt, nämlich zum Beispiel darum, ob und wenn ja, inwieweit die Scantrader überladen war. Es gab doch Zeugenaussagen, in denen die Männer sich regelrecht erschüttert und schockiert über den Zustand des Zementfrachters zeigten. Erzähl, Bettina.
Da hast du vollkommen recht. Genauso war es. Aus der Aussage zweier Zeugen ging hervor, dass die Scantrader in einem Zustand war, der für die Besatzung zur tödlichen Falle werden konnte. Nämlich ein Frachter, der ständig hoffnungslos überladen wird und zudem entgegen jeder fachlichen Anordnung ohne stabilisierenden Ballast fährt, der ist, also das kann man sich, glaube ich, auch als Laie, die wir ja beide sind, überlegen, der ist einfach ständig der Gefahr des Kenterns ausgesetzt. Und davor, so haben es die Zeugen damals berichtet, sei zumindest einer der verantwortlichen Geschäftsführer regelmäßig gewarnt worden. Aber es habe sich nichts geändert.
Ja, und obendrein mehrere Kapitäne sagten damals als Zeugen aus und die sagten, sie hätten gar nicht gewusst, dass sie mindestens 200 Tonnen Ballast laden müssen und dass es weitere Vorgaben für die maximale Beladung gibt, obwohl das ja bei dem Umbau extra schriftlich fixiert worden ist, offensichtlich nicht an die Kapitäne weitergegeben, oder?
Also im Gegenteil, mehrere Schiffsführer erzählten, sie hätten gar keine andere Wahl gehabt, als die vollständig bereitgestellte Fracht und damit dann eben stets rund 200 Tonnen Zement zu viel zu laden. Ein Schiffsingenieur sagte damals im Prozess beispielsweise aus, Zitat, die Kapitäne haben Order gekriegt, wie viel sie an Bord nehmen sollten. Und er habe den zuständigen Räder mehrfach sich beschweren hören, dass wieder mal ein Teil der Ladung stehen gelassen wurde.
Das Urteil im Prozess vor dem Landgericht fiel anders aus als in der ersten Instanz. Darauf müssen wir jetzt ausdrücklich hinweisen. Jetzt wurden alle drei Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, und zwar von jeweils 8 Monaten, die, ja, wie es die Regel ist, allerdings auch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass alle drei Personen die Überladung dieses in der Biscaya gesunkenen Zementfrachters angeordnet hatten, indem sie dem Kapitän wiederholt die Überladung des Schiffes vorgeschrieben haben, hätten sie den Untergang letztlich mittelbar mitverursacht. Also mittelbar mitverursacht, so hat das Gericht das formuliert. Nicht nachweisbar sei jedoch auch im Berufungsverfahren gewesen, ob diese Überladung zum Untergang des Schiffs geführt habe, also alleine die Überladung.
Ja, und tatsächlich kam es dann im Zusammenhang mit dem Untergang von der Scantrader sogar noch zu einem dritten Prozess. Der Fall war nämlich in die Revision gegangen und in diesem dritten Prozess, wiederum vor dem Landgericht, bestritten die Angeklagten erneut die Vorwürfe. Sie seien nämlich für die Beladung des Schiffes nicht zuständig gewesen. Und dann kam es zur Entscheidung dieses dritten Gericht ist, das mit dem Fall befasst war. Diese Entscheidung fiel im Jahr 2004, also 14 Jahre nach dem Untergang des Hamburger Zementfrachters Scantrader. Und dieses Urteil war, beziehungsweise die Entscheidung des Gerichtes, der Fall bleibt tatsächlich strafrechtlich ungesühnt.
Nochmal, damit ich und die Zuhörer das richtig verstehen. Also in diesem dritten Prozess nach Revision gegen das Urteil des Landgerichts, erfolgreicher Revision, da gab es dann kein Urteil, kein Ergebnis. Wie kommt das? Erklär mal. Lag das an der langen Verfahrensdauer?
Genau, das ist vollkommen richtig. Also das Landgericht hat dann diesen zweiten Berufungsprozess gegen den Reeder und dessen Sohn eingestellt. Und der Vorsitzende Richter in diesem Prozess sagte, die Begründung dafür sei die lange Verfahrensdauer von mehr als 13 Jahren. Und das nennt man dann in der Justiz so, es bestehe ein Prozesshindernis. Und deshalb könne man jetzt also nicht mehr zu einer Entscheidung kommen. Die Sache müssen eingestellt werden. Der Richter berief sich dabei unter anderem auf die Menschenrechtskonvention und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, wonach also Prozesse eben nicht über Gebühr lange dauern dürfen. Der Richter betonte allerdings, dass obwohl das Verfahren eingestellt werden müsse, solle eins doch festgestellt werden, die Angeklagten haben durch ihr Verhalten Schuld auf sich geladen.
Ja, das verstehe Otto Normalverbraucher nun mal, wie das gelaufen ist, und die lange Verfahrensdauer ruft bei mir wirklich ein Sträuben der Nackenhaare hervor. Immerhin, das Gericht hat auch jetzt noch einmal deutlich gemacht, dass eine Gefährdung der Besatzung damals von der Reederei und auch von dem Geschäftsführer der weiteren Firma in Kauf genommen wurde. Das blieb doch auf jeden Fall bestehen, ja, aber kein Urteil, oder?
So ist das zu verstehen. Also Grund sei ja gewesen, also für die Gefährdung der Besatzung, die da in Kauf genommen worden ist, Grund sei gewesen, dass sie durch ihr wirtschaftliches Gewinnstreben die Überladung und damit die abstrakte Gefährdung der Seeläufe in Kauf genommen hätten. Und der Richter sagte auch an die Adresse der Angeklagten, mit dieser Schuld müssten sie künftig leben. Die Scantrader sei tatsächlich auf 28 von 31 Fahrten, das muss man sich mal vorstellen, 38 von 31 Fahrten überladen gewesen, teilweise bis zu 270 Tonnen zu viel. Und auch bei dieser Unglücksreise am 11. Februar 1990 hat es eben diese Überladung stattgefunden. Aber was nun ganz konkret zum Untergang geführt habe, das bleibe weiterhin unklar.
Na, also, um das jetzt nochmal zu wiederholen, wir reden hier einerseits von einer Überladung, das wurde klargestellt, und andererseits auch davon, dass wahrscheinlich zu wenig Ballast an Bord war, insbesondere tief unten im Schiff, damit das Schiff einigermaßen Spur hält, im Gleichgewicht ist. Bettina, ich will nicht ablenken, aber mich erinnert das an ein weiteres Schiffsunglück, das ja geschichtlich häufig zitiert wird in Schweden. Es liegt allerdings sehr viel länger zurück. Es geht um die Vasa. Kennst du die Geschichte?
Allerdings, tatsächlich, du hast recht. Die Vasa, die war doch ein schwedisches Kriegsschiff, das noch während ihrer Jungfernfahrt unterging. Und zwar war das während des Dreißigjährigen Krieges, ich meine mich zu erinnern, im Jahr 1628.
Ja, lange her. Man hatte die Vasa mit so vielen Kanonen bestückt, dass die Stabilität nicht mehr gegeben war. Das war also auch ein sehr hohes Schiff und oben standen dann noch die Kanonen. Bei geringem Seegang war damit das Gleichgewicht in diesem Schiff nicht zu halten. Die sank nach nur etwa 1300 Metern Fahrtstrecke in Stockholm. Das stellt man sich mal vor. Also die Konstrukteure, ja, die müssen ja am Boden versunken sein.
Also du meinst in Stockholm, natürlich in den Gewässern Stockholms.
Naja, im Grunde da zwischen den Schären da bei Stockholm. Und zwar bei ganz normalem Seegang. Also auf der Hafenausfahrt. Vorher war noch im Grunde ganz Schweden stolz auf dieses Schiff. Man hat Salut geschossen. Das Schiff wurde von vielen Zuschauern im Hafen verabschiedet. Eine der alten Quellen gibt an, dass das Schiff schon auf den allerersten Metern trotz sehr geringen Windes eine bedrohliche Schräglage hatte. Und der erste stärkere Windstoß ließ das Schiff dann nach diesen 1300 Metern kentern. Dabei starben auch, das soll erwähnt werden, 50 Menschen.
Also ich habe tatsächlich die Vasa, dieses Kriegsschiff, im Museum von Stockholm mir angesehen. Für sie ist dann geborgen worden, gehoben worden. Man hat also dieses Museum für diese Vasa gebaut, dass sie dann wieder geborgen, restauriert und an einem Museum ausgestellt wurde. Das geschah übrigens erst 333 Jahre nach ihrem Untergang. Und wenn man sich diese lange Zeit mal vergegenwärtigt, dann ist natürlich zu überlegen, wer weiß, vielleicht wird die Scantrader, die untergegangene Scantrader, ja auch irgendwann mal gehoben, möglicherweise in weiteren 100 Jahren oder in 200 oder in 300.
Ja, ganz kurze Assoziation noch von mir dazu. Also, dass die Schweden dieses Schiff jetzt in einem Museum ausstellen, spricht schon dafür, dass sie irgendwie Humor haben und gut mit Kritik umgehen können. Denn das war ja eine reine Fehlkonstruktion, die da jetzt auch noch museal ausgestellt wird. Sieht gigantisch aus. Ich war auch schon mal in Stockholm in diesem Museum, aber eigentlich ist das Ganze ja ein schlechter Witz gewesen. Zur Scantrader, ja, als Rechtsmediziner würde es mich schon interessieren, ob eventuell auch einzelne der Seeleute vielleicht doch im Schiffsrumpf gefangen waren. Das wäre ja spannend. Dann würde man in diesem Schiff unter Umständen auch noch Überreste der Toten wiederfinden, müsste sich auch gut überlegen, ob man die dann bergen will oder ob man sie im Meer belässt. Also als Rechtsmediziner habe ich damit die ein oder andere sehr, sehr spezielle Idee. Und ja, jedes Mal, wenn tatsächlich Schiffe geborgen werden oder wieder aufgefunden werden, überlege ich sehr, ja, wie man mit den Leichen umgeht, wenn es die eine oder andere noch gibt. Übrigens, Bettina, ich will ja auch sagen, wir hatten hier im Hafen in Hamburg hier eine Reihe von Schiffsuntergängen. Dann hatten wir Tote im Bereich der Elbe, im Bereich des Hafens, zum Teil auch tatsächlich noch eingeschlossen in den Schiffen. Da gibt es viele Erfahrungen, allerdings sind es weniger als 33 Jahre. Das wäre schon ein ganz besonderer Fall mit der Scantrader.
Also Schifffahrt, Hamburg, Hafen, das sind ja wirklich Themen, die ganz, ganz eng zusammengehören.
Jetzt und Wasserleichen.
Und Wasserleichen, also damit auch Rechtsmedizin. Also von daher ist das natürlich ein Fall, den wir heute geschildert haben, der wirklich zu Hamburg gehört, zur Hamburger Geschichte, auch wenn er sich weit weg abgespielt hat, aber er betrifft natürlich unsere Stadt. Ich fand das wirklich interessant, mit dir darüber zu sprechen. Beim nächsten Mal widmen wir uns sicherlich einem Fall, der nicht ganz so lange zurückliegt und auch nicht mit Schifffahrt zu tun hat, sondern einem ganz anderen, moderneren Thema. Ich glaube, unsere Hörer dürfen schon gespannt sein.
Ja, und dann auch wieder um einen Fall, bei dem es ja nicht diesen extrem langen Verlauf auf Seiten der Justiz gibt, sondern dann ein klares Urteil.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.